Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Und heute haben wir die Ehre, mit Professor Dr. Oliver Pott zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob einige von euch ihn bereits kennen. Ich glaube, und das müssen wir ändern, weil ich habe mir gerade einen Vortrag von ihm reingehört bei den Kollegen von Gedankentanken. Der muss öfter gehört werden und genau deshalb habe ich ihn zu mir in den Podcast eingeladen, weil es jemand ist, der aus der Praxis kommt, aber auch in der Theorie Dinge unfassbar spannend vermitteln kann. Kurz vielleicht ein Introtext zu ihm. Oliver ist Internetunternehmer und Autor von zahlreichen E-Books und Büchern. Er promovierte in Neurochemie an der Humboldt-Universität in Berlin und gründete 2003 das Softwareunternehmen Blitzbox, das unter anderem Download-Software an Kunden wie T-Online und die United Internet-Gruppe vertrieb. Das Unternehmen hat er 2005 dann an die französisch börsennotierte, oh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Avanguest-Gruppe verkauft. Und Pott ist Mitgründer der in Berlin ansässigen Proxma AG und betätigt sich zudem als Kapitalgeber in Unternehmen. Im August 2010 wurde er als Professor für Unternehmensgründung und Startup Management an die Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn berufen und Pott, und das freut mich als ehemaliger Fußballer, wurde 2013 zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrates des Bundesligisten SC Paderborn 07 berufen, die ja jetzt aktuell in der ersten Bundesliga wieder spielen. Deswegen, Olli, bist du natürlich für mich doppelt sympathisch und ich heiße dich herzlich willkommen in der Show hier.
Ja, vielen Dank, Robin. Und wir haben tatsächlich die gemeinsame Fußballkarriere. Du warst Profi bei Kickers Offenbach.
Ja, genau.
Das, also insofern spannend.
Wir haben uns schon ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen Smalltalk gehabt und Oliver hat mich schon eingeladen und ich werde da auf jeden Fall von Gebrauch machen. SC Paderborn in der ersten Bundesliga, das gucke ich auch mir gerne mal ein. Danke für die Einladung an der Stelle.
Sehr gerne.
Jetzt habe ich ein bisschen was zu dir erzählt, Oliver, aber du kannst natürlich noch viel, viel mehr und viel, viel besser über dich selbst erzählen. Deswegen würde es mich, damit unsere Community dich auch einfach nochmal ein bisschen mehr greifen kann, ein bisschen mehr über dich weiß, bevor wir jetzt richtig in den Content starten, dich bitten, uns ein bisschen was zu deiner Origin Story zu erzählen, ein bisschen was zu deinem Werdegang, weil der doch schon sehr eindrucksvoll ist. Nimm uns mal mit, wie kommt dieses ganze Interesse zum Thema Startup? Wie kommt es dazu, dass du gesagt hast, ey, ich will Unternehmer werden, Unternehmen aufbauen, verkaufen? Wie kommt das alles? Und nimm uns da gerne mal mit so in deine Lebensstory.
Ja, ich habe eigentlich Chemie studiert, das hast du gerade ganz richtig gesagt, in Berlin an der Humboldt-Universität dann promoviert zu einem ganz furchtbar theoretischen Thema. Aber ich habe parallel gleichzeitig mich ganz früh mit dem Internet beschäftigt. Ich habe ein Buch geschrieben und zwar zum Vorläufer des Internets. Ich weiß nicht, ob du das Thema Mailboxen kennst, Robin, oder ob das überhaupt jemand auf dem Schirm hat. Das war so ein Vorläufer des Internets, das war 1996. Da habe ich ein Buch geschrieben, Mailboxen. Und Mailbox-Netze bei Markt und Technik. Bin dann reingestoßen und habe dann meine erste Firma gegründet. Und diese erste Firma hieß, das hattest du auch gerade im Intro gesagt, Blitzbox. Und zwar haben wir den ersten Download-Shop Deutschlands gegründet. Und der hatte den Claim, runterladen statt runter zum Laden. Und das war das erste Mal, dass man Computersoftware herunterladen konnte, also sowas wie Antivirusprogramme zum Beispiel. Und das war so erfolgreich, ich habe in den ersten 2 Jahren 4 Millionen Euro Umsatz damit gemacht bei 2,5 Millionen Euro Profit und habe das dann eben verkauft an die französische Avanguest-Gruppe. Und dort hat man, also das ist der 5th Softwarehersteller der Welt, und dort hat man tatsächlich dieses Thema Digitalisierung von Software noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das war so im Jahr 2005, liegt 14 Jahre zurück, 2 Jahre bevor es das iPhone gab. Ja, und so bin ich dann zum Internet gekommen.
Unfassbar spannend. Und wie kommt es, dass du da so ein Pionier warst, also so ein Vorreiter, als Chemiker eigentlich? Wie kam diese Affinität zu diesem ganzen Thema?
Ja, ich bin bis heute bekennender Nerd, also absoluter Computerbastler. Und wenn du mal gelegentlich googelst, dann habe ich auch nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern ein ganz furchtbar technisches Buch, das nannte sich das Netzwerk-Kompendium. Findet man auch unter das Hardware-Kompendium bei Markt und Technik. So 800 Seiten zum Thema Netzwerke, Hardware. Und ursprünglich so eine Ableitung dessen war halt dann Mailbox-Netze, also Vorläufe des Internets. Und da war ich immer schon ganz früh und habe viel am Rechner gebastelt. Und irgendwann machte es doch Sinn zu sagen, diese Boxen, in denen du bis dahin Computersoftware gekauft hast. Du bist in einen großen Supermarkt gegangen, was weiß ich, Elektronikmarkt, und hast dir ein Antivirusprogramm in einer Box gekauft. Das ist ein Medienbruch, das macht keinen Sinn.
Ja, voll spannend. Ich erinnere mich da auch noch so irgendwie ganz grob dran zumindest. Und echt geil, dass wir jemanden wie dich haben, der das irgendwie revolutioniert hat. War das dein erstes Unternehmen und direkt so eine Erfolgsstory? Fragezeichen.
Ich habe also parallel schon vorher so einen Computerhandel gehabt und habe da eine kleine Netzwerkfirma betrieben, so nebenberuflich. Aber das war der erste tatsächlich große Erfolg mit dem Exit. Und dann, weißt du, bist du so Mitte 20, Ende 20, hast einen Haufen Kohle, das gab es nämlich bei mir auch, weil du dann einen Exit hingelegt hast. Und dann habe ich halt auch komplett Unfug-Investments gemacht. Also kommen wir mal zu einem meiner größten Fuck-Ups. Und zwar war ich beteiligt an einer Großraumdisco in Berlin, dem Goya am Nollendorfplatz, weil ich dachte, das ist ganz cool, bist mal Disco-Mitbesitzer. Und das hat einfach nicht funktioniert. Wir haben das ehemalige Metropol am Nollendorfplatz gekauft, ein riesen unter Denkmalschutz stehendes großes Gebäude, und haben halt das Goya Berlin drauf aufgebaut und eröffnet, hat aber nicht funktioniert. Also man sieht immer so die ganz guten Erfolge mit dem schönen großen Exit, aber dem gegenüber steht halt auch natürlich der ein oder andere Misserfolg, und das gehört dazu.
Aber spannend, dass es bei dir vielleicht auch andersrum war. Also oft hört man ja die Story tausendmal gescheitert bis zum Erfolg. Ich habe so irgendwie das Gefühl, bei dir war es nicht durchgehen, aber zumindest in der Chronologie erstmal zumindest andersrum, dass du erst den großen Erfolg hattest und danach das ein oder andere Mal vielleicht einen Fuck-up hattest. War das so oder täuscht das gerade?
Ah, das ist interessant. Ich werde ja immer gefragt, Mensch, erzähl mir doch mal deine wichtigsten Erfolgsgesetze, weil du hast gleich sofort einen Erfolg gehabt. Und es gibt ein fantastisches Buch. Es ist nur ein 120-seitiges Buch. Das ist von dem Gründer von Lycos. Und der heißt Bo Peabody, und dieses Buch heißt Lucky or Smart. Also warst du smart, bist du also wirklich unfassbar schlau, sodass man sagen kann, hey, du bist der smarteste Typ, du hast so eine Firma gegründet oder hattest du Glück gehabt. Und es ist vielleicht eine Kombination daraus, aus dem Timing. Es gab halt so zu dem Zeitpunkt, als ich die ersten Firmen gegründet habe, einen Riesenbedarf, weil das Thema Digitalisierung und Download so groß war. Aber ich habe diese Chance, die sich aus dem Zufall heraus ergeben hat, halt auch genutzt. Und dieses Buch hat das für mich ganz gut zusammengefasst. Vielleicht ein Tipp an deine Hörer.
Ja, voll geil. Ich packe das, hoffentlich vergesse ich das nicht, ich packe das in die Shownotes. Ansonsten einfach selbst mal schauen. Lucky or Smart
war das. Lucky or Smart von Bo Peabody. Es gibt es nur im englischen Original, aber das empfehle ich auch mal meinen Studenten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Empfehle ich das immer so als lockere Lektüre.
Und wenn du jetzt mal gegenüberstellst, dein Erfolg mit Blitzbox gegen den Disco-Fail, natürlich sind das komplett andere Geschäftsmodelle und schwer zu vergleichen, aber was waren trotzdem die Dinge, die man irgendwie trotzdem vergleichen kann und die einfach anders waren, wo du sagst, okay, rückblickend weiß ich ganz genau, warum das eine geflogen ist im positiven Sinne und das andere gegen die Wand gefahren ist?
Ja, ich würde immer sagen, es geht um das Thema Skalierung. Du weißt ja, wenn du ein Geschäftsmodell skalierst, weißt du, wo ist deine Skalierungsobergrenze. Und das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Schau dir die aktuellen Themen an zum Thema Scaling Up, ist ja ein Riesenthema. Dann weißt du schon, dass ein Geschäftsmodell, das zur Skalierung sich überhaupt eignet, eins ist, dass du auch groß machen kannst. Und ein Geschäftsmodell, das du gar nicht skalieren kannst, weil es nicht hergibt, das ist halt nicht geeignet zur Skalierung. Also ein konkretes Beispiel, ich betreibe in Paderborn in meinem Gründerzentrum, ich habe also mit dem Geld, das ich bekommen habe, unter anderem vor 10 Jahren gekauft, eine ehemalige Reichsheimstadt. Das ist ein Gebäude für Kriegsheimkehrer gewesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das habe ich gekauft, komplett saniert. Unten drin ist ein Eiscafé. Und dieses Eiscafé, da weißt du, das kannst du nicht skalieren. Das hat halt 60 Plätze und da passen nur 60 Leute rein. Während du ein digitales Geschäftsmodell beliebig skalieren kannst. Und ich glaube, das ist schon der wesentlichste Unterschied.
Ja, okay, spannend. Aber auch lustig zu hören, dass du ein eigenes Eiskaffee hast, obwohl du so voll, du hast ja selber gesagt, der Nerd- und Digitaltyp bist. Finde ich spannend. Was gibt dir das? Also warum machst du es trotzdem?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das eine der zentralen Fragen ist, weil ich natürlich Fun dran habe. Geil. Ich finde es halt ganz schön, einen Eiskaffee mal haben zu wollen. Betreibe das jetzt übrigens seit 10 Jahren und sehe halt auch, und es erdet mich. Es erdet mich und groundet mich, weil ich immer auch sehe, das ist richtig hart erarbeitetes Geld. Weißt du, da sehen die Leute an einem Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, es ist richtig brechend warm, da sehen die Leute eine riesen Schlange von Leuten, die Eis haben wollen. Da denken die Menschen, der Pott, guck mal, der muss jetzt richtig Geld verdienen. Ist aber gar nicht der Fall, weil eine Kugel Eis kostet 80 Cent brutto. Du verdienst praktisch, du gehst abends mit geringen Umsätzen nach Hause und hast sehr wenig Geld verdient. Das ist richtig hart erarbeitetes Geld und das erdet mich auch manchmal.
Voll cool, feiere ich extrem ab, wirklich ernst gemeint, Oliver. Bei euch ist die Kugel...
Komm mal vorbei, wenn du den SC Paderborn besuchst, ja, dann ja. Machen wir gleich einen Roadtrip und dann gebe ich dir zusätzlich zum SCP nochmal ein Eis aus.
Sehr, sehr gerne. Und bei euch ist die Kugel Eis auch günstiger, merke ich gerade, als hier in Frankfurt. Da kommst du unter 1,10 nicht mehr und dann für eine Kugel Eis irgendwie an den Start.
Ja, das ist halt Paderborn.
Okay, cool, Oliver. Also wirklich spannend, feiere ich extrem ab. Ich habe gerade angesprochen, dass ich auch deinen Vortrag bei Gedankentanken gesehen habe im Intro. Und da hattest du ein Thema aufgegriffen, was ich ebenfalls sehr, sehr spannend finde. Und zwar das Thema des Polarisierens. Hast da unter anderem jemanden angesprochen, den ich sehr, sehr feier persönlich aus meiner Zeit als Fußballer, zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Würdest du sagen, es ist gut zu polarisieren, jetzt erstmal als Einstiegsfrage in dieses Thema?
Also Polarisierung finde ich ganz außerordentlich wichtig. Ich hatte das ja da in diesem Vortrag an dem Beispiel Helene Fischer klar gemacht. Also eins ist klar, frag mal Leute draußen, frag mal 100 Leute, magst du Helene Fischer, dann sagen dir 25% unter gar keinen Umständen, ich hasse Helene Fischer. Das sind diese statistischen Zahlen, die ich in diesem Vortrag auch tatsächlich belege. Es gibt nämlich eine statistische Umfrage. Also 25% der Leute, die du fragst, die sind die größten Hater. Die sagen, niemals gehe ich auf ein Helene Fischer-Konzert, das ist abgrundtief grotesk. 25% sind Hater. 50% ist das mehr oder weniger egal. Vielleicht hören die mal im Lied Atemlos, hören die das. Und jetzt kommt's, die anderen 25%, das sind aber Fans, das sind die ultimativen Fans. Die gehen auf jedes Helene Fischer-Konzert, die kaufen jeden Merchandising-Artikel, die hören jedes Spotify, die haben jedes Spotify-Abo, die kaufen Tickets, die sind sogar Evangelists, weil die nach draußen gehen und für Helene Fischer werben und kämpfen. Und das Fatale ist doch, wenn du Helene Fischer bist, dann kannst du dich doch nicht ernsthaft auf deine Hater konzentrieren. Die gehen doch sowieso nie auf ein Konzert, auf gar kein Konzert der Welt. Den kannst du Gratis-Tickets geben und sagen, du kannst deine 5 Leute einladen, hier gibt es eine Gratis-Loge und die gehen trotzdem nicht hin. Also konzentriere dich doch auf deine 25% Raving-Fans, die Ultra-Fans, das sind diejenigen, die wirklich überall hingehen. Und lass uns beim Thema Fußball bleiben, das ist doch ganz genauso. Entweder du bist von einer Mannschaft ein großer Fan und polarisierst wie Bayern München, dann gehst du hin und du sagst, ich bin schon seit ewigen Zeiten Fan von Bayern München und ich finde das super und so weiter. Das sind die Fans. Und dann gibt es halt die Hater, die sagen, was für ein arroganter Verein, da gehe ich nie hin, schau mal die ganzen Profis und so. Aber eins ist klar, Helene Fischer und Bayern München, und das kann man jetzt nur nicht in Abrede stellen, beide sind extrem erfolgreich, nämlich Marktführer in ihren Segmenten.
Ja. Super spannend und unterschreibe ich dir direkt. Also ich glaube, es ist wichtig, nicht irgendwie jeden beanspruchen zu wollen, weil irgendwie, wenn du 2 Hasen fangen willst, fängst du keinen, sondern ganz gezielt auf eine Zielgruppe und dann dort wirklich echte Fans, so wie du es angesprochen hast, zu kreieren. Wie kriegt man die denn? Also wie macht man denn, das ist glaube ich auch so ein Thema des Brandings dann am Ende des Tages, unter anderem zumindest, wie kreiert man denn diese Fans, diese 25%, die du als Evangelien angesprochen hast, die draußen rumrennen und für dich sogar kämpfen und Werbung machen. Wie kriegt man das hin? Was sind da so ausschlaggebende Punkte, um echt so eine richtig starke Fanbase aufzubauen? Und ich glaube, dass wir vielleicht als Zusatz für die Zuhörer, dass auch auf Apple oder andere, Nike und andere große Firmen, die haben ja auch richtig Fans. Das sind ja nicht nur Personenmarken, die Fans kreieren können, sondern halt auch wirklich Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt personenbezogen sind.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Das feiere ich jetzt mal konkret, dass du diese Frage stellst, weil das ist eines der zentralen Fragen überhaupt. Da gibt es die zwei großen A's. Das erste A ist die Ausdauer. Das heißt, was du nie erreichen wirst, ist sowas wie in kurzer Zeit ohne Ausdauer Riesenerfolge zu haben. Das heißt, was du immer siehst bei Helene Fischer, siehst du ja jetzt natürlich die großen Hallen. Aber du siehst halt nicht, dass Helene Fischer 17 Jahre vorher in kleinsten Hallen überall aufgetreten ist und so weiter. Ich habe ein schönes Interview mit Tiger Woods gelesen, der gesagt hat, jetzt sehen die Leute natürlich, dass ich ein Hole-in-One schlagen kann, weil ich das richtig gut irgendwie gut kann. Was die Leute aber nicht sehen ist, dass ich 40 Jahre vorher 8-9 Stunden am Tag auf dem Platz gestanden habe. Also das erste große Thema ist Ausdauer. Das heißt, du gewinnst halt all das, was du dir aufbaust, typischerweise nicht als Sprint, sondern eher als Marathon. Also das erste große A. Und das zweite große A ist, glaube ich, das Thema Authentizität. Authentizität heißt, ich sehe das an meinem eigenen Beispiel. Ich bin ein sehr organisierter, sehr direkter, sehr klarer Typ, aber ich gehe nicht immer sofort auf Menschen zu. Also bin eher da manchmal reserviert, wenn ich Leute nicht kenne. Und mir wird das als Arroganz manchmal ausgelegt. Die Leute sagen, ja, du bist so distanziert. Ja, aber ich kann nur sagen, das ist vielleicht meine Ausbildung, mein Wesen als Naturwissenschaftler. Dafür arbeite ich mit Zahlen, Daten, Fakten. Also polarisiere ich, weil manche Leute sagen, ja, der ist so unnahbar. Wir haben mal so eine Umfrage gemacht bei Instagram. Da haben dann viele Leute gesagt, der ist total authentisch, glaubwürdig, Respekt, was der macht, der Oliver Pott. Aber der ist nicht nahbar, ist nicht so der Kumpeltyp. So, da gibt es andere Kumpeltypen, Ralf Dümmel zum Beispiel, ja, extremer Kumpeltyp. Der ist bei mir beim SC Paderborn häufig zu Gast, kommt jetzt wieder zum Spiel gegen den BVB. Und der wird umlagert in meiner Loge und auch vor den Logen von Fans. So, also Authentizität heißt, du hast deine Zielgruppe. Du wirst eine Helene Fischer nie dazu kriegen, von einem typischen Feuilleton-Leser geliebt zu werden und umgekehrt. Und diese beiden A's, nochmal, Ausdauer und Authentizität, das brauchst du langfristig.
Voll geil, feiere ich mega, weil ich weiß, dass natürlich auch viele junge Unternehmer zuhören, nicht unbedingt immer vom Alter, sondern auch jung in der Erfahrung als Unternehmer. Und ich glaube, es ist echt wichtig zu wissen, dass das Ding, so wie du es selbst gesagt hast, ein Marathon ist und kein Sprint. Gab es während des Marathons bei dir Momente, in denen du gezweifelt hast?
Ständig und dauernd. Denn als Unternehmer bist du ja vor allem eins, der ultimative Problemlöser. Das heißt, wenn ich an einem beliebigen Tag morgens ins Büro komme, dann weiß ich, ich bin eigentlich Dienstleister für meine Mitarbeiter in der Problemlösung, weil die nämlich bis zu einem gewissen Grade Probleme selber lösen können. Und das soll ja auch jeder tun und können, aber in irgendeiner Weise kann es ein Mitarbeiter nicht mehr, weil er sagt, das ist jetzt hier, da bin ich an meiner Grenze. Ja, und dann muss ich die Probleme lösen. Das heißt, ich bin im Zweifel immer Problemlöser gewesen und muss auch einstehen als Unternehmer, im Übrigen für Fehler, die Kollegen, Mitarbeiter machen. Und es gab viele, viele Momente des Zweifelns und im Übrigen auch bei meiner Softwarefirma, da bin ich mal verrissen worden in einer sehr großen, namhaften deutschen Zeitschrift. Und die haben über meine Firma Blitzbox geschrieben zum Thema Runterladen statt runter zum Laden. Das war ja der Claim. Also nochmal, erster Download-Shop Deutschlands und der Claim war Runterladen statt runter zum Laden. So, was hat diese namhafte Zeitschrift geschrieben? Das sei Mist, weil die Downloads abgebrochen seien, man dafür das Download selbst einer kleinen Antivirus-Software Stunden gebraucht hat. Und dann schrieb der Redakteur, bis dahin kann ich ja dreimal in den nächsten Mediamarkt fahren, bis ich beim Pott das runtergeladen habe. Ja, aber das war auch tatsächlich Stand der Technik damals so. Da hast du dich noch per ISDN oder Modems eingewählt. Aber da kamen mir schon Zweifel. Und jetzt kannst du nur sagen, die Technologie hat sich halt im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und schon nach 2, 3, 4 Jahren war für jeden relativ klar, das entwickelt sich weiter, das Thema. Und als DSL-Leitungen aufkamen und zu dem Zeitpunkt dann die Bandbreiten da waren und auch stabil da waren, da habe ich dann die Zweifel nicht mehr gehabt. Aber in jedem Moment einer Entscheidung gibt es immer einen Zweifel. Ich möchte noch mal eins sagen, Robin, weil ich das wichtig finde. Wenn du eine Entscheidung triffst, zu dem Zeitpunkt, wo du sie triffst, ist das immer die richtige Entscheidung. Viele Leute sagen, bereust du Entscheidungen in der Retrospektive? Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wenn du eine Entscheidung triffst, triffst du die zu diesem Zeitpunkt immer richtige Entscheidung. Du triffst ja nie die Entscheidung bewusst falsch und sagst ja nie, ich treffe eine bewusst falsche Entscheidung. Retrospektiv, wenn du dann später weiter bist und du blickst zurück, ist es natürlich oft so, dass dir dann die Zweifel kommen und du sagst, ist die Entscheidung damals wirklich richtig gewesen oder nicht? Ja, retrospektiv, also in der Rückkehr ist man immer schlauer, natürlich, aber zu dem Zeitpunkt, wenn du eine Entscheidung triffst, war sie immer richtig und das muss man ein Stück auch aushalten.
Ja, finde ich eine richtig, richtig gute Art der Definition von Entscheidungen, wie du sie siehst einfach, weil ich das ähnlich sehe und mir auch da schon Gedanken drüber gemacht habe. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich einfach zu entscheiden. Ne? Also ich selbst hatte lange Probleme, schnelle, harte Entscheidungen auch zu treffen. Und ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist. Ich glaube auch, dass das eins der Erfolgsfaktoren ist von erfolgreichen Menschen, Unternehmern, alle, die irgendwie im Leben ihren Träumen nachgehen, dass sie halt schnell auch entscheiden und sich ja nicht zu lange irgendwie mit Entscheidungen aufhalten.
Ich finde es extrem wichtig. Ich bin der Meinung, dass man eine Entscheidung gut fundiert und auch solide beleuchtet treffen sollte. Also ich persönlich vielleicht aus meiner Naturwissenschaft in Historie, mag so reine Bauchentscheidungen nicht. Ich suche mir erstmal Daten, Fakten und höre mir auch andere Meinungen an von Leuten, denen ich wirklich vertraue. Die rufe ich an und frage sie. Und das passiert auch ganz häufig, dass ich angerufen werde von Leuten, die das haben wollen. Aber danach, da bin ich ganz bei dir, trifft die Entscheidung, weil alles andere, eine nicht getroffene Entscheidung, deine Seele doch und deinen Seelenfrieden arg belastet.
Ja, bin auch so ein Typ, der so, kennst du das bei, ich weiß nicht, ob du iPhone nutzt oder ein anderes Handy, aber da gibt's ja immer diese Tabs, die hintereinander auch auf sind, ne? Und ich muss immer alle schließen. Und deswegen ist bei mir auch voll wichtig, ich vergleiche das immer so mit Entscheidungen, so Tabs im iPhone, einfach die zu schließen. Das macht irgendwie frei, das wirkt im Kopf und fühlt sich irgendwie aufgeräumter an.
Absolut. Oder wie Checklisten. Wenn du eine Checkliste hast, wenn du viele Haken dahinter machen kannst, weißt du, ich habe was Gutes geschaffen. Und jede Entscheidung, die du getroffen hast, die du gefällt hast, belastet dich dann nicht mehr.
Ja, und was ich auch geil fand, dass du oder dieses Bild des Dienstleisters für deine Mitarbeiter im Sinne von ich bin dein Problemlöser, finde ich auch mega treffend, wie so ein Blitzableiter für Probleme. Es ist tatsächlich so, also ich kann das aus meiner Perspektive auch nur unterstreichen, also großes Echo an der Stelle. Gefühlt macht man nichts anderes, als jeden Tag nur Probleme zu lösen oder sagen wir Herausforderungen anzunehmen.
Und jetzt das Coole, Robin, als ich meine Firma verkauft habe, da war ich plötzlich nur noch, sagen wir mal, so eine Art Abteilungsleiter, ja, für meine Abteilung, nämlich für das Thema Download-Abteilung dieses großen Megakonzerns. Und jetzt haben Leute mal gefragt, bereust du das? Also ich fand folgende wichtige Sache dabei. Es hat mir ein bisschen Freiheit manchmal genommen, weil ich in ein Konzerngefüge eingebunden war. Aber jetzt kommt's. Ich war nicht mehr der ultimative Problemlöser. Dafür gab es nämlich Leute plötzlich über mir. Die waren wichtiger, größer, bekannter. Und das war total in Ordnung für mich. Also sowas wie, wir hatten plötzlich bei AvonQuest eine Rechtsabteilung. Vorher, weißt du kriegst eine Abmahnung von irgendeinem oder ein Kunde verklagt dich wegen einer Software für 29,95 € und was weiß ich. Und da musste ich vorher immer selber mich um Anwälte kümmern oder ich habe beim Kunden angerufen. Ich habe gesagt, sorry, das war ein Download-Abbruch, hat jetzt nicht funktioniert mit dem Software-Download, wir erstatten Ihnen Ihr Geld. So, und jetzt, wenn es wirklich Probleme gab, habe ich gesagt, sorry, nicht mehr mein Problem, da kümmert sich unsere Rechtsabteilung um. Und das fand ich natürlich für mich befreiend, dass ich nicht mehr der ultimative Problemlöser war.
Ja, Ja, kann auch frei machen. Also kann ich voll und ganz verstehen, aber ich finde es ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Ich meine, du hast harte Arbeit da reingesteckt, du hast dich wahrscheinlich ja jahrelang auch vorher schon mit diesem Thema befasst und auch Stück für Stück diese Unternehmung und diese Idee reifen lassen. Natürlich gibt es dann da auch eine gewisse Identifikation mit der Firma, in deinem Fall mit Blitzbox. Tut das bei all dem Geld, was man dann auch für so einen Exit in deinem Fall auch bekommen hat, tut das trotzdem irgendwie weh, das abzugeben? Oder bist du da, ja, nee, Teil des Spiels und das Level oder dieses Spiel, das erste hier, das größere erste Spiel, erfolgreich abgeschlossen?
Das ist ganz nett, ja. Schöne Frage. Die gefällt mir sehr. Und das war so ein Abnabelungsprozess, weil ich 2 Jahre für die Firma noch gearbeitet habe und dann aus München, New York und Paris gearbeitet habe. Ist ein französischer Hersteller gewesen. Und dann war ich ganz viel in Paris. Das hat mich natürlich auch geweitet und noch mehr open-minded, also aufgeschlossen gemacht. Aber ja, es schmerzt natürlich ein Stück, sein eigenes Baby dann loslassen zu können. Aber die Firma gibt es bis heute und AvonQuest macht heute ja, wie fast alle großen Hersteller, macht ja auch nur noch Downloads.
Cool. Aber ich find's immer voll spannend. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen ein Interview mit Dr. Dominik Matika, der Chief Advisor von der DMX Go, der auch ein paar Startups schon erfolgreich geexitet hat. Der hat das ähnlich erzählt, ne? Da baust du ein Unternehmen auf, machst es richtig groß, beziehungsweise für deine Verhältnisse richtig groß, und dann kommt jemand, der skaliert das dann mit seiner Power einfach noch größer, viel, viel größer, als du es vielleicht allein auch je hättest machen können. Und dann wirst du eingeladen für eine Jubiläumsparty und bist gefühlt 8 Jahre schon aus der Company draußen und kennst keinen Mitarbeiter mehr. Erkennst du ganz grob noch so dein Logo, was du damals kreiert hast. Und siehst aber, dass das alles nach wie vor Bestand hat und dass das alles ohne dich als Gründer niemals so, ja, gegeben hätte.
Ich erzähle dir nur kurze Geschichte, und zwar habe ich mit der Firmengründung 2003, also das liegt jetzt 16 Jahre zurück, haben wir eine Absenderadresse kreiert. Die Dame hieß Julia Becker, und jeder, der unser Newsletter empfangen hat, bekam die also von einer Julia Becker. Die haben wir frei erfunden, diese Dame Julia Becker, weil du halt einen Absendernamen brauchtest. Und diese Julia Becker gibt es bis heute. Ich bin also in dem gleichen Newsletter, den ich damals mitgegründet habe, immer noch drin auf avantquest.de. Und die Dame heißt immer noch Julia Becker. Die ist also in Würde mit mir gealtert. Und das macht mir so ein bisschen Melancholie hin und wieder.
Super coole Inside-Story. Ja, mega cool. Feier ich extrem. Und jetzt hast du nicht nur eine Sache erfolgreich gemacht, du baust erfolgreich den SC Paderborn weiter mit auf und so weiter. Hast mehrere Unternehmen gegründet, beteiligst dich auch an einigen. Was sind denn für dich, ist ein bisschen abgedroschen und kitschige Frage, aber dennoch wichtig, was sind denn für dich Charaktereigenschaften, die du, ja, bei jedem Unternehmer eigentlich sehen willst?
Ja, ich kann gar nicht mit etwas anderem antworten als das, was du wahrscheinlich in deinem Podcast schon so oft gehört hast, oder haben wirst. Und zwar dem der Persistenz, also dieses Ausdauervermögen eben zu haben. Wenn du dich natürlich bei dem ersten kleinen Roadblock, der sich vor dir befindet, gleich duckst und sagst, ah, das geht nicht, das kann ich nicht, das ist schwierig, dann wird es schwierig als Unternehmer. Denn die allermeisten Menschen, das stelle ich fest, sind ja Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Die haben tolle Ideen und sagen, ich möchte unbedingt mal dieses Unternehmen machen und aufbauen. Und wenn es in die Umsetzung geht, dann wird es schwierig. Also du musst halt schon auch mal sozusagen wirklich Dreck fressen. Also du musst wirklich das eigene selber machen. Und das ist lustig, also dass ich zum Beispiel, als ich das Eiscafé gegründet habe, das, was ich das erste, die ersten 2, 3 Tage gemacht habe, ich habe selber Eis verkauft. Da dachten die Leute vielleicht auch, was für ein Abstieg, ja? Der ist Professor und hier fährt große, schicke Autos und jetzt verkauft der Eis hier selber. Muss der das? Nein, weil ich es wissen wollte. Ich wollte wissen, wie funktioniert das Business. Und ich bin mir bis heute nie zu schade, Dreck zu fressen, also selber erstmal wirklich von der Pike auf auch zu machen. Und dann hast du 2 Dinge. Wenn du Dreck frisst, also wenn du vormachst, das, was du möchtest, dass deine Mitarbeiter das leben, dann passieren ja 2 Dinge. Erstens, du kennst dein Geschäft, keiner kann dir ein X für ein U vormachen, weil du weißt, was du tust. Und zweitens, die Mitarbeiter sehen ja auch, wie gehst du denn gut voran? Und die sagen selber, Mensch, weißt du was, wenn der Chef da unten selber Boxen räumt oder der schließt seinen eigenen Rechner an, der hat keine IT-Abteilung und der schließt selber seinen Rechner an oder verkauft Eis, dann stelle ich meine eigenen Ansprüche vielleicht auch mal ein bisschen hinterher an und packe selber hart mit zu. Also das funktioniert ganz gut. Also unternehmerisches Schlüsselmerkmal. Nummer eins, übrigens erforscht, ich habe ja so ein fachwissenschaftliches Buch geschrieben zu dem Thema mit meinem Bruder, der ist Rechtsanwalt und kümmert sich sehr um das Thema Gründung, Dr. André Pott. Wir haben ein Buch geschrieben, Entrepreneurship heißt dieses Buch, im Springer Verlag. Da haben 107 Nobelpreisträger veröffentlicht, deswegen bin ich auf dieses Buch tatsächlich sehr stolz. Das wichtigste Schlüsselmerkmal, das wissen wir aus der Forschung heute, heißt Persistenz, Durchhaltevermögen.
Ja, bin ich voll dabei. Also unterschreibe ich dir direkt und ich finde es auch voll spannend und wichtig, dass du herausgestellt hast nochmal, dass man als Beispiel auch vorangehen muss, als Unternehmer, als Leader. Und auch alle Tätigkeiten in einem Unternehmen selbst mal gemacht haben muss. Auch ich habe sogar, keine Ahnung, wir sind sehr auf Social Media aktiv und so weiter, ich habe alle Grafiken früher selbst gemacht. Ich habe sogar, und das wird dich vielleicht ein bisschen erstaunen, ich habe eigentlich 0,0 Programmierkenntnisse oder so, aber ich habe die ersten eigenen Webseiten irgendwie selbst gebaut. Ich habe jede einzelne, noch so kleine Tätigkeit von Rechnung schreiben über Kundengespräche, über Türklinken putzen, das mache ich heute noch mit am intensivsten, habe jede einzelne Tätigkeit bis hin zu Grafiken bauen und so weiter selbst schon gemacht im Unternehmen und weiß halt dementsprechend, was meine Mitarbeiter jetzt auch tun und machen und können müssen und kann mich auch in die viel, viel besser hereinversetzen und nachempfinden.
Ja, deswegen ist das so eine Gegenseitigkeit. Du verstehst auf der anderen Seite das Leiden deiner eigenen Mitarbeiter manchmal besser, weil du selber vorgemacht hast und dann kennst du das vielleicht ganz anders.
Ja, voll bei dir. Voll cool. Lass uns mal zwischendrin ein bisschen was machen, um dich als Privatmensch noch mehr kennenzulernen. Und zwar würde ich dich gerne entweder oder Fragen stellen. Ich stelle dir, ich glaube, 3 oder 4 spontane Fragen, beziehungsweise ich gebe dir 2 Begriffe und du entscheidest dich ganz schnell für einen der beiden Begriffe. Musst es auch gar nicht begründen, wenn du nicht willst. Hast du es verstanden?
Ja, okay, alles klar, aber ich kann begründen.
Okay, darfst du gerne tun.
Wenn du möchtest, oder? Also ist das ein Teil des Spiels, dass ich...
Ja, da darfst du gerne, aber du darfst es auch gerne stehen lassen. Das obliegt dir dann. Okay, also entweder oder geht los, Bayern oder Dortmund?
Bayern. Übrigens, ich begründe es kurz, weil das den SC Paderborn aufwertet. Wenn die Bayern bei uns sind, wertet das den SC Paderborn auf.
Okay, kann ich nachfühlen, ja. Das wird so sein, das gebe ich dir recht. Aber okay, jetzt ist da so ein bisschen auch Rivalengedanken mit Dortmund. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht so im Thema. Oder ist das eher, bleibt das eher bei Schalke gegen BVB?
Also,
so?
Wir sind so weit Außenseiter in der ersten Bundesliga. Das ist ein solches, so ein Glück für uns, dass ich gar keinen Verein als Konkurrenten wahrnehme. Aber wir haben Vorbilder. Vorbilder eher sowas wie Mainz oder Augsburg vielleicht.
Okay, das ist cool. Und vielleicht, wir machen gleich mit entweder oder Frage weiter, aber mich als ehemaliger Fußballer interessiert es ja. Ihr seid ja von der 1 fast in die 4 gegangen, also in die Regionalliga gefühlt, so habe ich es zumindest irgendwie im Kopf, und dann wieder aber direkt hoch. Was war da los und was war für diesen Durchmarsch jetzt in die erste Bundesliga wieder ausschlaggebend? Also was sind für dich, was können wir auch adaptieren für das ganze Thema Unternehmertum? Was waren da die ausschlaggebenden Gründe, dass ihr einmal irgendwie fast komplett durchgereicht wurdet und dann wieder komplett nach oben geschossen seid?
Ich möchte dir mal meinen wichtigsten Lerneffekt vielleicht erzählen. Der wichtigste Lerneffekt ist, dass Misserfolge ganz gerne individualisiert werden und die großen Erfolge ganz gerne kollektiviert werden. Ich erzähle dir das ganz kurz. Das heißt, im Absteigefall bist du der größte Buhmann. Ich habe das Stadion mitgebaut, also ich bin Stadioneigner und zugleich Teameigner. Mir gehört also tatsächlich auch ein Teil der Kapitalgesellschaft des SC Paderborn und des Stadions. Und da bist du, wenn du absteigst in die Regionalliga, das hast du völlig richtig gerade gesagt, wir waren sportlich in der Regionalliga, dann bist du der größte Buhmann. Und ich habe die Tickets, die ich teilweise verschenkt habe in meiner eigenen Loge, bin ich losgeworden wie Sauerbier. Das heißt, da wurden Misserfolge individualisiert. Da hieß es, du als Funktionär, das ging dann gegen mich, oder dies war falsch, oder der Spieler war falsch und alles. Da wurden dann Plakate gehisst, Wirtschaftsrat ist Fanverrat, alles. War nicht schön. Misserfolge werden ganz gerne individualisiert. Also man schiebt sie von sich und sagt, es sind alle anderen schuld, nur ich nicht. Im Aufstiegsfall sind die Leute aber sofort wieder bei dir, also werden Erfolge individuell kollektiviert. Da sagen die Leute, ja, wir als Stadt haben zusammengestanden, wir haben alles nach oben gebracht. Jetzt hast du, wenn du jetzt natürlich Tickets haben willst, das Stadion übrigens ist komplett zu jedem Spiel ausverkauft und ich kriege ein Beispiel, Schalke spielt nächste Woche, ich habe 60 Ticketanfragen bekommen und jetzt sind die Leute natürlich wieder da. Und die Leute, die in der Euphorie jetzt dabei sind, sind nicht immer diejenigen, die dann auch zu dir stehen und zu dir halten, wenn es schlecht läuft. Also diese Metapher gebrauche ich ganz gern.
Ja, kann ich voll nachfühlen als ehemaliger Fußballer. Kennst du eigentlich noch, der war auch bei euch mal, und zwar bevor es bergab ging, oder ich glaube so ein Stück weit den Bergab-Prozess hat er miterlebt, Florian Hartherz, kennst du den noch?
Ja, der hat bei uns gespielt. Florian Hartherz hat bei uns über lange, lange Zeit gespielt. Guter Spieler, gut habe ich in Erinnerung.
Ja, das war ein Mitspieler von mir bei der Eintracht in der Jugend.
Das ist lustig. Er hat bei uns gespielt, ja.
Ja, er hat links hinten gespielt, ich habe rechts hinten gespielt.
Ja, siehst du, dann machen wir doch hier mal ein Revival, oder? Dann vielleicht bringe ich euch hier nochmal zusammen, wenn du mich besuchst.
Ja, der ist, glaube ich, jetzt bei der Arminia, glaube ich, mittlerweile.
Ja, Hauptkonkurrenten, genau.
Okay, Olli, darf ich dich eigentlich Olli nennen? Ich habe das jetzt.
Ja, ja, klar. Schon,
das okay. Ist, machen das deine Freunde auch, oder?
Ja, absolut. Ja, absolut. Okay. Kennst du einen René Renno?
Torwart, oder?
Torwart, VfL Bochum. Ja. Und den begleite ich seit 10 Jahren als seinen Coach. Cool. Wir haben uns außerhalb des Fußball kennengelernt und der hat es geschafft, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, nämlich eine Online-Fußballschule. Und der hat mich vor 10 Jahren als seinen Coach gebucht und wir treffen und mögen uns immer wieder. Und ich erinnere mich an schöne, gute gemeinsame Treffen.
Ja, den kenne ich noch. Also da hat es irgendwo geklingelt bei mir im Hinterkopf. Ich glaube, VfL Bochum oder so war das.
VfL Bochum, erste Bundesliga, zweiter Torwart. Da wird dir ja wirklich auch alles abgenommen. Da bist du wie in so einer Blase. Und René ist halt ein extrem harter Arbeiter. Der wusste, dass du nicht immer in der ersten Bundesliga bleibst und auch irgendwo mal Durststrecken hast. Und so ist es gekommen, weil weil Bochum halt abgestiegen ist, mehrfach. Mhm.
Ja, spannend. Also ich merke, Oliver, wir haben ganz, ganz viele irgendwie gemeinsame Interessen. Und damit wir vielleicht noch ein paar finden, geht's hier weiter mit entweder oder, und zwar Sonne oder Schnee.
Schnee.
Echt? Hätte jetzt nicht bei dir nicht gedacht. Ich hätte irgendwie gedacht, du hast Bock auf Beach und sowas.
Ich habe sogar Eigentum auf Ibiza, aber Schnee doch, tatsächlich.
Okay, cool. Spannend. Fährst du gerne Ski?
Nicht wirklich gut.
Okay, aber Schnee trotzdem spannend. Normalerweise, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt je mit Schnee beantwortet wurde, aber spannend.
Ich bin ja Nerd. Also ich bin ein Nerd. Vielleicht mögen die Schnee nicht.
Okay. Wie sieht's aus mit iOS oder Android?
iOS.
Okay. Cool. Da haben wir da auch eine Gemeinsamkeit. Und das war es auch schon, sehe ich gerade. Das waren die drei Entweder-Oder-Fragen. Und als nächstes, und das ist so der letzte Part des Privatmenschens, Oliver Pott, würde ich dich gerne bitten, vor allem weil du auch Autor bist und schon sehr, sehr viele erfolgreiche Bücher veröffentlicht hast, spiele ich das Spiel jetzt besonders gerne mit dir. Und zwar geht das wie folgt. Das nennt sich Inside Your WhatsApp und geht wie folgt. Du schaust jetzt einfach mal bitte kurz nach, bei WhatsApp, bei dir in WhatsApp, was die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht wäre. Und das wäre im Umkehrschluss der Titel deines nächsten Buches.
Okay, also ich mache das jetzt tatsächlich jetzt mit. Die letzte WhatsApp ging gerade an meinen Kollegen Jan Bargfrede. Und zwar haben wir ein ganz elitäres, schönes Event, das nennt sich das Weißenhaus-Event. Und da haben wir für unsere Teilnehmer ganz hochwertige Boxen zusammengestellt. Und das trägt den Namen Dinge durchziehen. Das steht so über allem, über dem gesamten Projekt Dinge durchziehen. Mhm. Weil mir viele Leute mal gesagt haben, dass ich so einfach wahnsinnig stark in der Umsetzung bin, auch beinhart in der Umsetzung. Das wäre vielleicht die Botschaft. Und das habe ich gerade, diese Box habe ich beauftragt bei meinem Kollegen Jan Bargfrede.
Voll cool. Und ist das ein öffentliches Event? Können wir da auch joinen als Teilnehmer oder ist das ein Privatevent?
Ich mache das einmal im Jahr und zwar gibt es nördlich von Hamburg das Weißenhaus Resort. Und das Weißenhaus Resort ist eines der schicksten deutschen Resorts, 5 Sterne plus, am Weißenhäuser Strand direkt an der Ostsee gelegen. Und das Interessante daran ist, es ist gebaut mit Internetgeld. Jan-Henrik Büttner, das ist der frühere AOL-Chef in Deutschland, der in AOL Deutschland gegründet hat, der hat ein komplettes Dorf arrondiert und das Weißenhaus Resort gemacht. Und dann lade ich einmal im Jahr 20 Teilnehmer ein, die eine Business-Vision haben, die sie aufbauen wollen, zu einem sehr, sehr hochpreisigen und auch exklusiven Event, Weißenhaus, das nennen wir das Weißenhaus-Workshop, und treffen da Leute. Da erlebe ich immer unfassbar spannende Leute, lasse mich selber auch bereichern. Und die Geschichte natürlich ist, wenn man in diesem Resort steht und sich umschaut, das ist also wirklich fantastisch. Ich weiß nicht, kennst du das? Sag dir das was vom Namen, Robin?
Nee, habe ich noch nicht gehört, muss ich zugeben.
Wenn man da steht, also das reicht, wenn man mal Weißenhaus Resort googelt, dann sieht man, wie sich Internetreichtum materialisieren kann in Form eines kompletten Dorfs. Der hat also dieses Dorf aufgekauft, 8 Gebäude, unter anderem das Schloss Weißenhaus und das vom Schloss aus Blick auf die Ostsee. Und dieses Dorf, das er umgebaut hat, ist unfassbar schick. Die Geschichte ist, dass man sieht, wie sich Internet, wie sich das Internet materialisieren kann.
Cool. Klingt spannend, ja, würde ich mir auch gerne mal anschauen, klingt nach einem spannenden Ort und nach einer spannenden Veranstaltung. Oliver, ganz zum Schluss oder fast zum Schluss dieses wirklich echt coolen Podcasts, muss ich echt sagen an der Stelle, würde es mich interessieren oder mich freuen, wenn nochmal ganz zum Schluss ein bisschen taktisch werden und strategisch. Stell dir vor, es kommt ein junger Gründer auf dich zu und sagt, was sind so die fünf ersten Schritte, die ich machen muss, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und auch am besten in der richtigen Reihenfolge.
Ich nenne das immer die Fun, Fame, Fortune-Regel oder die 3F-Regel. Das gibt es auch im wirtschaftswissenschaftlichen Ansatz, aber hier mal popularisiert die 3F-Regel. Die erste F, den dein Business haben soll, sollte sein Fun, das ist das erste F. Das ist das Wichtigste eigentlich, auch in dieser Priorisierung, von der du sprichst. Ein Business, das du nur machst, weil du irgendwo glaubst, das kannst du einen dicken Exit machen oder also irgendwie aus anderen Gründen heraus wird schwierig. Also du musst ja auch echt das Leben. Also Fun. Das zweite F ist Fame. Mach also etwas, das in deinen guten Ruf einzahlt. Fame, wenn man es wörtlich übersetzt, würde Ruhm bedeuten. Aber gemeint ist damit eher ein innerer Ruhm. Also sprich, mach etwas, das in deinen Ruhm einzahlt. Also ich würde mich nie an einem Startup beteiligen oder eine Rolle übernehmen, an das ich nicht wirklich selber essentiell glaube. Also wo ich wirklich auch ein Stück die Welt verbessern möchte vielleicht. Also das erste F, Fun, ich will Spaß dran haben. Das zweite F, Fame, ich möchte etwas haben, das in meinen guten Ruf und in meinen Ruhm einzahlt. Drittes F, Fortune, mach etwas, mit dem du Geld verdienen kannst. Da geht es gar nicht notwendig. Notwendigerweise um Reichtum. Fortune wörtlich bedeutet ja Wohlstand übersetzt. Aber mach etwas, dass du auch davon gut leben kannst. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du zum Beispiel deine Firma nicht wachsen lassen, dann kannst du nicht skalieren, dann kannst du deine Mitarbeiter nicht gut entlohnen. Die 3F-Regel zusammengefasst, versuche 3Fs in Übereinstimmung zu bringen. Fun, Fame, Fortune, Spaß, innerer Ruf und innerer Ruhm und versuche einen Wohlstand dir damit zu erarbeiten.
Ey, voll cool. Ich glaube auch, dass das dann am Ende Erfüllung bringen kann.
Ja, super. Das resoniert genau bei mir. Ja. Wenn du das vereinst, dann hast du eine innere Erfüllung und brennst für dein Thema.
Ja, und ich glaube, dass es echt schwierig ist, alle 3 Fs irgendwie ja, durch Unternehmertum zu fühlen und zu leben. Also für die wenigsten, dass wir beide mal ehrlich sind, die kriegen das hin, irgendwie alle 3 Fs zu komplementieren, aber ich glaube, genau da muss das Ziel liegen, weil sonst kann man sich im Leben, glaube ich, auch deutlich einfacher machen, als wir es tun.
Absolut. Das heißt, du kannst das, wenn man das aufzeichnet, dann hat man 3 Blasen und die überschneiden sich. Und manchmal ist eine Blase größer, da verdienst du etwas mehr Geld. Beim Thema Fortune, dann ist eine andere Blase kleiner. Aber ich würde zum Beispiel heute nie etwas machen, an dem ich keinen Spaß habe, nur des Geldes wegen. Oder ich würde, also es gibt unterschiedliche Beweggründe. Und der SC Paderborn für mich ist eine Kombination aus allem drei par excellence. Nehme ich mal als Beispiel meinen Studenten. Ich unterrichte ja in Paderborn und in Bielefeld, Arminia Bielefeld und SC Paderborn. Die beiden stehen immer im Wettbewerb zueinander, diese Vereine, durch die geografische Nähe. Aber ich sage immer, wenn ich Stadioninvestor bin, dann habe ich Fun, Fame, Fortune. Ich habe Spaß an dem Fußball, ich habe einen gewissen Ruhm, weil es ist natürlich cool zu sagen, ich bin Team-Owner vom SC Paderborn. Und ich habe natürlich auch Fortune, weil irgendwann jetzt in der ersten Liga ich auch mal möglicherweise eine ganz gute Rendite für mein Team bekomme.
Ja, voll cool. Fun, Fame, Fortune, dieses 3F-Modell habe ich tatsächlich noch nie irgendwo aufgeschnappt. Umso schöner, dass du uns das hier und heute vorgestellt hast. Ganz zum Schluss, wir sind leider schon am Ende dieses Podcasts angekommen, den ich echt sehr, sehr cool fand, stelle ich eine Frage, die ich mittlerweile fast immer stelle, weil die so die Weisheit eines Lebens zusammenfasst. Und stell dir vor, Oliver, du hast du Kinder überhaupt? Ich weiß gar
nicht.
Ja,
ich habe 3 Kinder.
Okay, stell dir vor, deine Kids kommen zu dir im Alter von 14, 15 Jahren, sowas in dem Dreh, und sagen, Papa, ich will nur einen einzigen Rat für meinen weiteren Lebensweg von dir, nur einen. Welchen würdest du deinen Kids mitgeben?
Große Herausforderung, große Frage, vor allem weil ich auch tatsächlich manchmal etwas grüblerisch veranlagt bin. Ich würde tatsächlich sagen, folge deinem Herzen. Klingt ein bisschen platt, meint aber, erkenne dich selber, wie Platon das ja sagte, und versuche erstmal herauszufinden, was ist dir wirklich wichtig. Und mach nicht die Dinge, weil andere Leute dich ganz gerne darin sehen würden oder andere Leute in dich etwas hineinprojizieren möchten, sondern versuch wirklich das zu finden, was dein eigener Ruf dann ist.
Ja. Ey, mit Folge deinem Herzen haben wir auf jeden Fall einen Tattoo-Reifen-Spruch gefunden. ganz zum Schluss, und genau da können wir den Sack zumachen. Oliver, wirklich von Herzen vielen, vielen Dank für deine Zeit. War eine mega Folge, und ich verlinke einfach mal Instagram, hast du sogar relativ viele Follower. Also gerne Oliver auch da folgen. Ich weiß nicht, was kann ich noch verlinken? Was sollen unsere Leute in den Shownotes finden jetzt?
Also vielleicht schaut ihr mal auf meine Website, also es gibt einen Instagram-Account, viele Follower, oliver.pott, und da berichte ich halt aus meiner unternehmerischen Praxis, da siehst du halt, wie ich auch meine eigenen Unternehmen führe, was ich so mache, und es gibt viele Insights, manchmal sogar vom SC Paderborn, wen es interessiert, und auch eine unternehmerische Kombination, manchmal erzähle ich Geschichten beim SC Paderborn aus wirtschaftlicher Ebene, die kann man so ganz gut dann fürs eigene Business umsetzen. Also vielleicht bei Instagram oliver.pott. Und bei Facebook auch. Facebook gibt es einen Account, founder.de.
Cool. Dann packe ich genau alles das in die Shownotes. Sage nochmal danke für deine Zeit. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir von der Entrepreneur University gemeinsam mit dir noch einige andere Dinge irgendwie zusammen machen und auf die Beine stellen werden. Und dementsprechend unsere Leute das ein oder andere Mal noch von dir zu hören bekommen. Oliver, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf den Besuch in Paderborn und auf ein hoffentlich spannendes Fußballspiel. Und ja, sage danke und bis bald.
Bis bald und viel Erfolg.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.